vor einigen Jahrzehnten waren das eher so singuläre Effekte, die im Zentrum auch der filmischen Umsetzung standen. Atomschlag zum Beispiel, natürlich als Produkt des Kalten Krieges. Heutzutage sind das eher zum Beispiel Klimaveränderungen, die Vereisung der Erde zum Beispiel ist in vielen Filmen dann thematisiert worden. Und das spiegelt natürlich auch die derzeitige Diskussion wieder über die Bedeutung des Klimawandels auf unserer Erde.
Können wir uns da vielleicht nochmal ein Beispiel rannehmen, mit dem Sie sich schon beschäftigt haben?
Natürlich, also es gab auch in der Vergangenheit in der Filmgeschichte Filme, die sich mit natürlichen Katastrophen beschäftigt haben, wie mit Erdbeben beispielsweise. Aber das sind alles Faktoren, die weitestgehend losgelöst vom Menschen interpretiert wurden, also für das Anthropozän jetzt keine Bedeutung spielten. Aber der Film zum Beispiel von Roland Emmerich, The Day After Tomorrow von 2004 immerhin, das ist so ein klassischer Katastrophenfilm, der technisch sehr aufwendig zeigt, was passieren kann, wenn das Klima auf der Erde sich gravierend innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb weniger Monate, so stark ändert, dass die Lebensbedingungen für den Menschen kritisch geworden sind. Und der Film endet auch mit so einer Vision einiger weniger Überlebende, so eine Arche-Vision. Und das ist so ein durchgehendes Thema, so eines in vielen dieser Filme, dass die Erde durch diese Katastrophe gereinigt wird von den störenden Einflüssen des Menschen und danach eine saubere Erde zur Verfügung steht, die sich neu entwickeln kann oder die Lebensgrundlage für eine kleine Gruppe von überlebenden Menschen darstellt.
So eine Art Stunde Null ist es dann, die da geschaffen wird, wo man darüber nachdenkt, kann das vielleicht auch so eine Sehnsucht sein nach so einem einfachen oder nach einem Neuanfang? Wie sehen Sie das denn?
Das prägt unsere heutige Diskussion oder unsere heutige Gesellschaft ja aus meiner Sicht sehr stark, dass wir auf der einen Seite die Natur als Bedrohung haben. Also wir sehen den komplexen und schwierigen Einfluss des Menschen auf die gesamte Umwelt, auf die gesamte Erde. Und auf der anderen Seite gibt es eine Rückbesinnung auf das Einfache. Also nicht von ungefähr sind heutzutage solche Zeitschriften wie Landlust und Landliebe und Rückkehr zum einfachen Leben auf dem Land. Das ist gerade sehr populär bei vielen Menschen. Und ich glaube, gerade aus diesem Spannungsfeld heraus entsteht diese Faszination, sich mit dieser großen Katastrophe auch zu beschäftigen, die dann vielleicht der Erde ermöglicht und vielleicht auch den Menschen ermöglicht, nochmal über sich selber nachzudenken und auch über den Einfluss auf die globalen Beziehungen oder ein neues Leben, ein gereinigtes Leben leben zu können.
Jetzt haben Sie schon angesprochen oder angedeutet, dass da die Natur natürlich eine große Rolle spielt. Was sind das denn für Bilder, die von Natur gezeichnet werden in so Katastrophenfilmen, in aktuellen?
Na, im Grunde beginnen diese Filme fast immer mit einer idealisierten Natur. Also das heißt, die Schönheit der Natur wird gepriesen, das funktionierende Ökosysteme, die aber zunehmend unter den Druck des Menschen geraten. Und fast durchweg spielt bei diesen Katastrophen auch das Thema eine Rolle, dass sich die Natur etwas zurückholt, was der Mensch vorher wegzunehmen drohte. Das heißt also, die idealisierte Natur, die Schönheit der Natur, die funktionierenden Ökosysteme setzen sich durch gegen den Menschen und gewinnen wieder Überhand. Und zum Schluss ist es dann wieder sehr schön alles und eine harmonische Gesamtsituation.
Das unterscheidet sich dann natürlich von den Projektionen, die wissenschaftlich erstellt wird. Also da gibt es dann eben nicht das Happy End oder so, dass es vielleicht manchmal in den Filmen gibt.
Na, das Happy End ist natürlich immer die Frage, Happy End für wen? Und dieser reinigende Effekt, der kann für die Erde, der kann durchaus auch dazu führen, dass es danach überhaupt keine Menschen mehr gibt. Das sind ja auch zum Teil auch die Szenarien, die Wissenschaftler sehen, dass der Mensch das Opfer seiner eigenen Entwicklung sein wird. Aber die Erde als Lebensraum für irgendeine Form von Natur, ich glaube, dass die überleben wird, wird im Grunde in keinem Szenario in Frage gestellt. Aber wie sie genau beschaffen sein wird, das ist natürlich schwer kalkulierbar und führt eben auch dazu, dass sich Filmemacher, dass die ihre Fantasie laufen lassen und sich überlegen, na, wie sieht die Erde dann nach der Stunde Null eigentlich aus?
Jetzt haben wir ja schon ein wenig über die Filme gesprochen und Sie haben sich aber auch mit anderen Medien beschäftigt, die die Katastrophe oder den Weltuntergang thematisieren. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, wir haben uns mit Literatur auch beschäftigt, also mit literarischen Umsetzungen und haben geschaut, also wo haben sich Menschen in intensiver Weise und in verschiedenen Literaturgenres auch mit dem Thema Apokalypse oder Weltuntergang beschäftigt. Das beginnt natürlich mit dem klassischen Johannestext der Bibel über den Weltuntergang. Das ist natürlich ein Klassiker und dort kann man auch diesen kartesischen Effekt natürlich sehen. Also oder die Sintflut ist natürlich auch so ein klassischer Bibeltext, der eine Katastrophe beschreibt, die Sünden und die natürlich im Menschen verortet ist, von der Erde wegspült. Zum überwiegenden Teil moderne Texte auch verwendet. Da gibt es sehr unterschiedliche, es gibt auch Lyrik im Anthropozän. Also das ist ein sehr, sehr schöner Band, der sich mit Gedichten, die sich alle mit dem Anthropozän beschäftigen, befasst. Über die Urwälder Europas beispielsweise, die so in ein Spannungsfeld geraten zwischen dem menschlichen Einfluss und einer idealisierten Vorstellung davon, wie ein Urwald in Mitteleuropa aussehen kann. Bis hin zu klassischen politischen Texten wie Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, der, als er herauskam, ja Grundlage für die Gründung der Umweltbewegung gewesen ist und eine Diskussion im Grunde führt, wie wir sie heute ganz genauso führen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Beklemmende für mich gewesen, dass diese Texte, ob sie von 1970 sind oder von 2015, in den Themen, die sie diskutieren, doch sehr ähnlich sind. Also wir sprechen im Grunde heute noch über genau die gleichen Dinge wie vor 50 Jahren schon. Also gerade diese etwas differenzierteren Texte, die sich mit dem Anthropozän und den Folgen auch des Anthropozäns für die Menschen oder für die Menschheit und die Erde befassen, die sind schon auch sehr lastig. Also das ist eine sehr poetische Sprache, es ist sehr tiefgängig, aber zum Schluss bleiben die zentralen Fragen eigentlich offen. Nämlich, was kann man eigentlich tun? Also was ist jetzt eigentlich, was lernen wir daraus? Laufen wir alle auf den Weltuntergang zu und müssen wie die Kaninchen vor der Schlange da sitzen? Oder was können wir daraus eigentlich lernen? Und diese Frage bleibt im Grunde offen und ich habe das Gefühl, dass es in den meisten Texten genauso.
Den ersten Text, den Sie behandelt haben oder mit dem Sie sich beschäftigt haben, der stammt ja aus dem 19. Jahrhundert von Heinrich Kleist. Wie sind denn da die Unterschiede?
Da spielt der Mensch im Grunde keine Rolle. Also der Mensch ist dort Spielball der Mächte. Also Heinrich Kleist beschreibt ein Erdbeben in Chile, wie er es erlebt, und ist eigentlich auch voll der Bewunderung über diese Kräfte der Erde, die er da am eigenen Leib erfährt und fühlt sich dem vollkommen ausgeliefert und darum geht es im Grunde in diesem kleinen Text. Aber es fehlt im Gegensatz zu den heutigen Texten dabei der größere Kontext und auch die Anthropozän-Diskussion spielt dort natürlicherweise noch überhaupt keine Rolle. Also der Mensch lebt auf der Erde, die er nicht beherrschen kann und ist der Erde ausgeliefert. Und ich glaube, die Diskussion hat sich verschoben. Also die führen wir heute nicht mehr so, wie Heinrich von Kleist sie bei dem Erdbeben in Chile beschrieben hat.